Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme an, es gibt noch mal nach meiner Einlassung eine zweite Runde, kann ich mal von ausgehen. Ich finde, es gab durchaus ein paar fachlich gute Hinweise in der bisherigen Debatte. Die Krankenhäuser bewegen sich derzeit in einem schwierigen Umfeld und das geht relativ rasant mit den Veränderungen vonstatten. Dazu gehören ja aber nicht nur die Trends in den medizinischen Versorgungen, aber es geht natürlich insbesondere auch um die Arbeitsmarktsituation durch die Bundesgesetzgebung wirklich massiv beeinflusst. Die Krankenhäuser müssen auf diese Rahmenbedingungen reagieren und sie tun es sehr unterschiedlich gut. Deswegen gibt es durchaus eine zunehmende Zahl, die damit Probleme kriegt. Und es gibt, das muss man Ehrlichkeit halber sagen, eine ganze Reihe von Krankenhäusern, die damit besser umgehen. Der Geno ist in der vergangenen Zeit und bis heute das nicht besonders gut gelungen. Das ist vollkommen richtig. Sie wird mit einem operativen Defizit von ungefähr 28, womöglich auch um die 30 Millionen dieses Jahr abschließen. Das ist viel zu viel für einen kommunalen Klinikverbund dieser Größenordnung und wir müssen selbstverständlich diese Ergebnislücke verringern. Gegenüber der Bürgerschaftsdebatte im September, ist ja eher meine zweite Debatte zu dem Thema, wissen wir inzwischen deutlich mehr darüber, wie diese Ergebnisse zustande kommen und was sind die Hauptfaktoren. Es gibt, das wissen wir, nicht die eine Ursache, aber der stärkste Treiber in dem Zusammenhang ist die Planverfehlung in diesem Jahr, dass medizinische Leistungen aus Personalmangel schlichtweg nicht erbracht werden konnten. Wir verlieren darüber, das kann man in etwa einschätzen, mindestens 15 bis 20 Millionen pro Jahr. Dass Betten gesperrt sind und Behandlungen ausfallen, dass OPs verschoben werden müssen, weil Pflegepersonaluntergrenzen nicht eingehalten worden sind. Dieses Problem ist in der Planung und in den Handlungskonzepten absolut nicht hinreichend antizipiert worden und es nahm auch im Zukunftskonzept und in allen Planungen überhaupt keine prominente Rolle ein. Die Lösung dieses Problems wird weiterhin, das kann man sich auch vorstellen, äußerst schwierig sein, zumal die Personaluntergrenzen auf 4 weitere Bereiche ausgedehnt werden ab dem Januar 2020. Es ist, wie gesagt, nicht das Einzige, aber es ist mit Abstand das Gravierendste. Der Senat hat sich inzwischen auf eine Reihe von ersten Maßnahmen verständigt. Da kann man jetzt viel drüber lamentieren, dass das zu lange gedauert hat, aber wir haben hier keine einfache Materie. Und ich sage Ihnen ganz, egal welche Kompetenzen mir unterstellt werden oder nicht, ich bin in der Lage, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen und ich bin auch in der Lage, bestimmte Maßnahmen auf die Prioritätenliste zu setzen und ich werde diesen Weg auch weitergehen. Dazu gehört ein Neuanfang in der Führungsstruktur und in der gesamten Organisationsstruktur der Geno. Die Defizite sind mir durchaus ein Begriff. Wie Sie wissen, habe ich tatsächlich die Geschäftsführerin freigestellt am letzten Freitag. Und ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass diese Entscheidung notwendig war, um neue Impulse freizusetzen. Und das braucht die Führung der Geno dringend. Die Nachfolge ist noch nicht entschieden, aber das wird sich nicht mehr lange hinziehen. Ich bin hier nicht dafür, irgendwelche Entscheidungen aufgrund von wenigen Tagen übers Knie zu brechen. Die Struktur der Führung der Geno werden wir auch insofern einer Veränderung unterziehen. Aktuell gab es eine Sprecherin und keinen Vorsitz. Ich halte das für falsch. Diese Zuschreibung muss man dringend auch ändern. Die entsprechenden Satzungsänderungen sind auch in Arbeit. Es ist richtig, Frau Penon hat jetzt die Übergangszeit die Rolle als Sprecherin übernommen. Das ist, finde ich, auch noch mal zu betonen, das muss man gut auseinanderhalten. Der medizinische und pflegerische Sachverstand ist geregelt worden und wurde ihr auch zur Seite gestellt. Es ist also nicht so, dass hier irgendwelche Löcher aufgetreten sind. Des Weiteren haben wir gesagt, ich brauche eine externe Wirtschaftsprüfung, die sich die Zahlen aktuell noch mal ansieht und sich wirklich absichert, wie es aussieht. Ich halte das für unerlässlich. Darüber hinaus wird es eine stärkere Einbeziehung von Fachleuten geben. eine Art Sanierungsausschuss und in dem Zusammenhang wird es auch so sein, dass der Aufsichtsrat anders zusammengesetzt wird. Weil ich es wichtig finde, dass Kompetenzen und Fachverstand gerade aus den Zusammenhängen von kommunalen Klinikverbünden, so viele gibt es ja in der Größenordnung gar nicht, mit einbezogen wird und darum habe ich mich entsprechend gekümmert. Die Direktionen und die Betriebsräte der einzelnen Häuser werden in Zukunft auch in diesen Reorganisationsprozess viel stärker einbezogen werden müssen. Das halte ich gerade von der Zusammenarbeit, ich komme da gleich nochmal drauf, was die zentralen Strukturen anbelangt, für wichtig. Parallel dazu ist es natürlich eine Herausforderung, dass dieser Senat weiterhin die Liquidität der Genu stützen muss. Und auch das ist in Arbeit und das wird auch mit Perspektive sein, auf der wir weiter arbeiten können, um die kommunalen Krankenhäuser in dem Zusammenhang die Genu abzusichern. Die Veränderungen in der Führungs- und Organisationsstruktur sind notwendig, weil das Verhältnis von Standorten und Zentrale neu bestimmt werden muss. Hier war von Wasserkopf die Rede und das, was sich letztendlich in der Kurfürstenallee inzwischen zum Teil auch verselbstständigt hat. Aus meiner Sicht ist das jedenfalls so. Es gibt eine ganze Menge von Folge und Konsequenzen aus der Zentralisation, die man neu überdenken muss und sagen muss, da müssen die Entscheidungen wieder dezentralisiert werden, damit man sehr viel schneller vor Ort an den Standorten eingreifen und auch Entscheidungen treffen können muss. Das halte ich ebenfalls für unbedingt notwendig. Das derzeitige Hauptproblem der Genu, wie erwähnt, liegt in der Steigerung der medizinischen Einsatzfähigkeit, also in den Behandlungsausfällen. Insbesondere bei komplexen Eingriffen muss eine ganze Reihe von Einheiten gleichzeitig verfügbar sein. OP-Säle, Intensivbetten, diagnostische Kapazitäten, flankierende Disziplinen und so weiter und so weiter. Es ist, wie gesagt, komplex. Wenn es an nur einer Stelle eine Unterbrechung gibt, haben wir aufgrund der Personaluntergrenzen ein Problem und der Eingriff fällt in dem Zusammenhang aus. Ein optimales OP-Management ist also eine unerlässliche Voraussetzung, um mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und das kann eben nur vor Ort am Standort erfolgen. Das Mikromanagement kann nicht von der Zentrale ausgehen. Ich habe in den letzten Wochen sehr intensiv mit Betriebsräten, Pflegeleitungen, Chefärzten und auch vor Ort in den Standorten in verschiedenen Varianten darüber gesprochen. Und es gab eine ganze Reihe von Parallelen, die man feststellen konnte. Serviceleistungen, die nicht erbracht werden, Organisationsstrukturen, die nicht gut funktionieren. Und diese Basis muss selbstverständlich abgesichert werden. Die Zentrale muss sich sehr viel stärker auf strategische Fragen konzentrieren. Und dazu gehört auch die vorausschauende Analyse und kontinuierliche Auseinandersetzung mit Bundesgesetzgebungen. Das ist ein Prozess, den man selbstverständlich erwarten kann. Wir sind in keinster Weise nicht einverstanden mit Personaluntergrenzen. Das ist selbstverständlich notwendig. Aber man muss so etwas letztendlich auch zu Ende denken und die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Dazu gehört eben auch diese strategische Entwicklung. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, politische Gremien brauchen keine Erzählung. Sie brauchen gut aufbereitete und strukturierte Informationen. Und das ist etwas, was ebenfalls bislang unzureichend erfolgte. Insofern ist es ja richtig, wenn die FDP in ihrem Positionspapier fordert, Führungskompetenz in einzelne Häuser zurückzuverlagern. Wir brauchen aber auch in der Zentrale mehr Führungskompetenz, die genau in der Lage ist, diese Aufgaben klar zu strukturieren und entsprechend aufzubereiten. So, jetzt komme ich zu dem Punkt, was wir sicher nicht tun werden. Es gibt nicht die fantastische, tolle Saniererpersönlichkeit, Klammer auf, Klammer zu, meistens ein Mann, die hierarchisch an der Spitze steht und dann läuft der Laden. Das ist eine Variante, die Politik gern bevorzugt, weil man dann natürlich auch sagen kann, wir haben dafür gesorgt und jetzt mach mal und dann wird das funktionieren. Im Grunde, ganz tief unten in meinem Herzen gibt es total auch den Wunsch danach, das können Sie mir glauben, das würde man tatsächlich einrichten können. Und ich hätte endlich auch viel mehr Zeit für sehr wichtige, viele andere Dinge. Das ist aber eine Illusion. Und das muss man klar haben. Wir haben all diese Phasen in der Genu durchlitten. Und ich sage durchlitten, weil es Jahre dauert, um genau diese Prozesse wieder aufzuarbeiten. Wir hatten, ob das die Interimsmanager sind, wir hatten die Saniererpersönlichkeiten, all das hat die Genu im Großen und Ganzen erfahren. Und es gibt bei all dem immer wieder Entscheidungen. Und ich bin sehr frisch mit den Entscheidungen konfrontiert worden und den Konsequenzen, was es auch heißt, das wieder einigermaßen auf die Reihe zu bekommen, weil sie nicht zu Ende gedacht worden sind, weil nicht der Sachverstand vor Ort einbezogen worden ist. Und deshalb weigere ich mich zu sagen, wir brauchen jetzt die schnelle, einfache Lösung, die Sanierungsstrategie Nummer 372-12, ich weiß nicht, wie wir sie da nennen, und dann würde das alles besser werden. Das halte ich für unverantwortlich und es ist auch nicht zu bezahlen. Und ich sage auch, wir brauchen natürlich auch nicht die Haltung, naja, das wird jetzt alles von oben entschieden, da muss ich mich ja praktisch irgendwie damit arrangieren, keine Verantwortung zu unternehmen, dann läuft es halt schlechter. Die Herausforderung, die wir aktuell haben, das sage ich ganz klar, die gilt alle innerhalb der Geno. Und es kann sich niemand wegducken. Und dies gilt auch in der Politik, dass wir sagen, wenn wir jetzt diese Chance haben und wir brauchen die kommunalen Krankenhäuser, dann müssen wir an der Stelle auch alle an Bord kriegen und den völlig klar machen, liebe Leute, wir müssen auch ökonomisch, und das ist mir sehr wichtig, auch ökonomisch in ein anderes Fahrwasser kommen. Es werden hier gerne andere Varianten diskutiert. Ich meine, wahrscheinlich haben einige von Ihnen auch hart aber fair gesehen. Dänemark ist immer so ein prima Beispiel. Da läuft das ganz, das hat man zentralisiert bis zum Umfallen. Aber gucken Sie sich mal an, mit was das flankiert wurde. Mal abgesehen davon, dass es Milliarden gekostet hat. Wirklich Milliarden. Und es hat 12 Jahre gedauert. Wir haben hier ganz andere Prozesse. Wir haben ganz andere Strukturen. Von der Selbstverwaltung zu den Krankenkassen, von der Politik, von den Stadtteilen bis hin zu dem, dass man auf der Bundesebene das mit Sicherheit auch nicht so schnell macht. Ich will gar nicht von unserem Finanzdeckel sprechen, dass da irgendwer echt dann absolut die Spreize machen würde. So, und dann machen Sie es natürlich ganz einfach, dass man sagt, naja, das sind eben die Entscheidungen, die sind schmerzhaft und die müssen durchgeführt werden. Meine liebe CDU-Fraktion, Sie sind auch die Ersten, die doch auf der Matte stehen in den verschiedenen Stadtteilen und sich auch beschweren. Das nimmt doch hier keinen aus. Das muss man sich doch dann ganz realistisch auch mal reinziehen, dass man erstmal diese Dinge einfach auch bedenken muss, die die bedeuten. Und man kann die Aufgabenverteilungen optimieren, das ist vollkommen richtig. Auch die Aufgabenverteilung übrigens von der Geno und den anderen Krankenhäusern. Ich habe es im Grunde genommen inzwischen wirklich satt, dass wir diese Konkurrenznummern die ganze Zeit fahren. Das muss nicht sein. Ja, ich habe auch mit denen bereits schon zusammengesessen und ich möchte, dass wir uns diese Krankenhauslandschaft hier ansehen. Und zwar in deren Zusammenhang dieser Bedingungen und Strukturen, in denen wir da unterwegs sind. Und das, da brauchen wir alle. Und ich finde, das muss man sich das wird nicht einfach, das gibt auch schmerzhafte Auseinandersetzungen. Ja, also da machen wir uns jetzt bitte nichts vor. Wir haben die Möglichkeit, die Krankenhausplanung ab 2021 anders aufzustellen und ich bin festgewillt, das zu tun. Und das mit allen zusammen. Was ich aber auch sage, die frei Gemeinnützigen funktionieren anders als die kommunalen Kliniken. Wir haben einen Versorgungsauftrag, der sehr viel breiter ist. Wir können das in der Geno, akzeptieren wir es nicht und können es nicht, die Geburtshilfe übers Wochenende zu schließen. Das machen die aber. Und wenn ich in die Auseinandersetzung gehe, um Krankenhausinvestitionen, dann muss aber auch klar sein, liebe Leute, wir arbeiten an dem Punkt zusammen. Und dann kann man nicht sagen, wir schaffen es nicht und schieben es mit rüber und unsere öffentlichen kommunalen Kliniken müssen dann sehen, wie sie es wuppen kriegen. Also das, finde ich, ist ein Zusammenhang, gegen den wehre ich mich ganz entschieden. Wir werden, das ist nicht zu Ende diskutiert, ich nenne es mal einen kommunalen Nachteilshaushalt, vielleicht kann man da sowas in die Richtung überlegen, weil wir haben tatsächlich Bereiche, das wissen wir auch, die schlecht refinanziert werden. Den Notfall, ein Nachteilsausgleich, Verzeihung. Es geht darum zu sagen, die Geburtshilfe finanziert sich nicht gut. Ist immer im Grunde genommen hängend. Brauchen wir aber. Und wir müssen uns sehr genau überlegen, in welcher Variante, an welcher Stelle. Die Notfallambulanzen, auch so eine Geschichte. Im Grunde genommen, der Fall mit 49 Euro ist doch ein Witz. Und es wird mit Sicherheit mit allem Möglichen querfinanziert, was momentan da irgendwie funktioniert. Es ist aber nicht richtig, dass das darauf... Das müssen wir rausrechnen und uns sehr genau überlegen, an welchem Standort wir das brauchen. und dann muss es auch entsprechend finanziert werden. Das bewegt sich allerdings aus meiner Sicht in ganz anderen Dimensionen als diese aktuelle Betriebsergebnis der Geno. So, aber wir müssen uns dazu verhalten. Und da kann man nicht rein betriebswirtschaftlich agieren. Das wird auch nicht gehen. Und das erwarten wir von einem kommunalen Unternehmen, dass es das nicht tut. Das ist hier auch angesprochen worden. Die Tendenz zur Ambulantisierung ist nicht die Hauptursache für die aktuellen ökonomischen Probleme, ist aber ein wichtiger Bereich. Da sind wir auch nicht optimal aufgestellt. Wir sind noch nicht mal gut aufgestellt. Diese Flankierung ist notwendig und hängt leider total der Entwicklung hinterher. Der medizinische Fortschritt kommt dazu, auch dort muss man entsprechende Prozesse anschieben. Wir müssen medizinische Angebote auch verstärkt sektorenübergreifend installieren. Und das wird auch die Geno ausbauen müssen. Auch hier werden Investitionen notwendig sein. Aber das wird sich langfristig absolut lohnen. Ich persönlich ist auch kein Geheimnis, da haben wir natürlich eine gewisse politische Dissens, auch in der Koalition. Ich möchte ja ganz ehrlich sein bezüglich dem Hulsberg-Quartier und den entsprechenden, Flächen, die man da vielleicht für dies oder ein oder andere Bedarf noch brauchen könnte, aber das steht auf einem anderen Blatt. Es ist mit Recht angesprochen worden, dass die Personalaufgabe und die Ausstattung, die wird die im Grunde genommen größte Herausforderung. Die Prozesssteuerung fällt damit. Und insofern braucht die Geno mehr Fachpersonal. Das ist völlig, Entschuldigung. Das muss eine strategische Kernaufgabe für die nächsten Monate sein. Und das ist der Punkt, an dem ich sage, das ist leider auch zu spät auf die Tagesordnung gesetzt werden. Es gibt in Bremen eine breite politische Einigkeit, die kommunalen Kliniken zu unterstützen, weil sie ein unverzichtbarer Bestandteil für unsere medizinische Versorgung dieser Bevölkerung ist. Wir haben eine exorbitante Verantwortung für 100.000 Patienten pro Jahr mit um die 8.000 Beschäftigten. Und wir haben eine Grundlage, die ganz klar sagt, es geht nicht darum, dass die Menschen im Grunde genommen Abrechnungseinheiten für die Krankenhäuser werden, sondern dass die Krankenhäuser für die Menschen auch wirklich da sind. Und in dem Zusammenhang hoffe ich, dass wir gemeinsam zu Lösungen kommen, die uns weiterbringen. Herzlichen Dank.